Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Null Toleranz mehr für null Covid. In China haben es einige Menschen nach über 2 Jahren von endlosen Lockdowns satt. Sie demonstrieren in mehreren Städten, rufen auf offener Straße nieder mit der kommunistischen Partei. Bislang eigentlich undenkbar in der chinesischen Diktatur. Über die bislang größten Proteste berichten wir gleich zu Beginn dieser Sendung. Außerdem, die deutsche Bundesregierung will Einbürgerungen leichter machen. Der Gedanke fällt vielen in der Opposition schwer. Was sie kritisieren und wie die Regierung pariert, das hören Sie hier auch. Und 1:1 im zweiten WM-Gruppenspiel. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat einen Achtungserfolg gegen Spanien erkämpft. Nun gibt es wieder eine gute Chance auf das Achtelfinale. Ausführliche Analysen dazu gibt es im WM aktuell im Anschluss an diese Sendung. Was die Zeitungen von morgen kommentieren, das erfahren Sie in unserer Presseschau hier um 11:45. Wir kommen zum ersten Thema. Ein weißes Blatt in die Luft halten, um gegen Zensur des Staates zu protestieren. In Russland haben das Menschen getan, nachdem Putin die Ukraine überfallen hat. Sie wurden häufig festgenommen. Genau solche weißen Blätter sieht man jetzt in China. Und zwar nicht nur in Peking, sondern gleichzeitig in zahlreichen Städten. Bemerkenswert, viele Menschen haben an diesem Wochenende protestiert gegen die Corona-Politik der Staatsführung. Und die Proteste scheinen eher größer als kleiner zu werden, obwohl die Führung normalerweise alles daran setzt, sie schon im Keim zu ersticken. Denn, wie Mao Zedong schon wusste, ein Funke genügt, um einen Steppenbrand auszulösen. Ist das dieser Funke? Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Es sind Szenen wie diese, in denen die Polizisten in Shanghai in die Menge von hunderten Demonstranten drängen. Es kommt zu teils handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Zivilisten und zu Festnahmen. Nach Protesten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Shanghai gingen diese auch im Laufe des Tages an der gleichen Stelle weiter. Und zwar an der Urumqi-Straße, die nach der Stadt Urumqi im chinesischen Landesteil Xinjiang benannt ist. Trauernde Menschen kamen dort zum Gedenken der Opfer des Wohnhausbrandes in Urumqi zusammen und brachten Blumen mit. Die Polizei jedoch sammelte alle Blumen sofort wieder ein, was auf Unverständnis der Menschen stieß. Was die Polizisten tun, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin wütend, so fühle ich mich. Ich denke, die Polizisten sind lachhaft. Sie dulden nicht einmal Blumen als kleine, nette Geste. Die Proteste wurden lauter, nachdem die Polizei die Straße abgesperrt und Barrikaden errichtet hat. In 3 Reihen hintereinander stand die Polizei einer Menge von hunderten Menschen gegenüber. Keine Corona-Tests mehr, sondern Freiheit, riefen sie. Ist das, was sie tun, menschlich? Nein, das ist nicht menschlich. Die Polizisten kennen nur die Partei, aber keine Menschlichkeit. Sie wissen nur, wie sie der Partei gegenüber loyal sein können. Sie sind nicht die Polizei des Volkes. Wir sind hier, weil wir mutig sind. Vielleicht können wir nichts tun, aber wir müssen es zum Ausdruck bringen. Chinesen sind immer noch mutig. Sagt ein Mann während des Protests. Zu seinem Schutz nennen wir seinen Namen nicht. In China gibt es keine Presse- und Meinungsfreiheit. Die Proteste sind deshalb bemerkenswert. Auch aus anderen Städten wie Wuhan im zentralchinesischen Landesteil Hubei und Guangzhou im Süden des Landes gibt es Berichte von Protesten. An der Tsinghua-Universität in der Hauptstadt Peking kamen hunderte Studierende zusammen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Proteste dauern weiter an. Auslöser der neuen Proteste war ein Wohnhausbrand in Urumqi, der Hauptstadt des nordwestchinesischen Landesteils Xinjiang, bei dem am Donnerstagabend nach offiziellen Angaben 10 Menschen ums Leben gekommen sind. Das löste Proteste in Urumqi selbst und große Empörung im chinesischen Internet aus. Denn die Feuerwehr soll durch Corona-bedingte Straßensperrungen bei den Rettungsarbeiten behindert worden sein. Der Landesteil Xinjiang ist seit mehr als 100 Tagen im Lockdown. Wie in anderen Regionen Chinas dürfen die Menschen teils ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Weiterhin hält die chinesische Staats- und Parteiführung an einer strikten Null-Covid-Politik fest. Trotz der strikten Maßnahmen verzeichnet China auch heute wieder landesweit einen Tagesrekord an Neuinfektionen. Fast 40.000 Corona-Fälle an einem Tag wurden zuletzt gemeldet. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.
Über die neuen Proteste in vielen chinesischen Städten an diesem Wochenende berichtete Eva Lambi-Schmidt. Die kommunistische Staatsführung in Peking betrachtet die Insel Taiwan eigentlich als Teil der Volksrepublik. Das demokratisch regierte Taiwan hingegen sieht sich längst als unabhängig. In letzter Zeit haben sich die Spannungen zwischen beiden wieder verschärft. Jetzt hat die Präsidentin Taiwans nach einer Wahlniederlage ihren Parteivorsitz abgegeben. Was das bedeutet, ordnet Katrin Erdmann ein.
In Jeans und elegantem Langarmshirt jubelt der Sieger des Abends seinen Fans zu. Chang Wan-an dankt seinen Anhängern. Der smarte Politiker von der oppositionellen rechtskonservativen Kuomintang, kurz KMT, hat in Taiwans Hauptstadt Taipeh die Mehrheit errungen. Chang soll ein Ururenkel des früheren Diktators Chiang Kai-shek sein, der 1949 nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten Chinas nach Taiwan gekommen war. Die KMT gilt als China-freundlich und hat bei den Kommunalwahlen ihre Macht behauptet und sogar ausbauen können. Die Demokratische Fortschrittspartei DPP von Präsidentin Tsai Ing-wen musste herbe Verluste einstecken. Tsai zog daraus direkt die Konsequenzen. Ich muss die gesamte Verantwortung übernehmen und trete deshalb mit sofortiger Wirkung vom Parteivorsitz der Demokratischen Fortschrittspartei zurück. Obwohl die Zentralregierung sehr fleißig war, müssen wir angesichts eines solchen Ergebnisses über viele Dinge nachdenken. Es ist nicht gelungen, die derzeitige Zusammensetzung der Kommunalpolitik zu durchbrechen. Das zeigt, dass wir noch einiges zu tun haben, wenn es darum geht, die Kommunen zu führen und die Erwartungen der Menschen zu erfüllen. Die Demokraten konnten für sich nur den Südwesten gewinnen. Der Rest des Landes ging fast ausnahmslos an die Opposition. Im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen vor 4 Jahren konnte die KMT damit Zugewinne verbuchen. Aber auch damals war sie schon stärkste Kraft. Wegen der Wahlniederlage hatte Taiwans Premier Su ebenfalls seinen Rückzug angeboten. Den hatte die Präsidentin jedoch abgelehnt, gab sich stattdessen zukunftsorientiert. Wir haben keine Zeit, um uns zu entschuldigen. Wir sind gefallen, aber wir werden wieder aufstehen. Wir werden unser Haupt erheben und in die Zukunft blicken. Die Demokratie ist Taiwans höchstes Gut, das durch unzählige Wahlen und die Anstrengungen von Generationen errungen wurde. Im politischen Wettbewerb gibt es Gewinner und Verlierer. Aber egal, wer bei Wahlen gewinnt oder verliert, am Ende wird immer das Volk gewinnen. Das Verhältnis zu China spielte bei den Kommunalwahlen keine Rolle. Stattdessen ging es um lokale Themen wie die Wirtschaft, die stark unter der Pandemie gelitten hat. Nach Ansicht von Experten hat der Wahlausgang keinen Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2024, bei der Amtsinhaberin Tsai Ing-wen nicht wieder antreten wird. Vor 4 Jahren war es ähnlich. Die Demokraten verloren bei den Regionalwahlen, gewannen aber haushoch bei den Präsidentschaftswahlen.
Das war ein Bericht von Katrin Erdmann. Ohne Strom zu Hause sitzen, mitten im Winter, mitten im Krieg. Das haben in dieser Woche viele Menschen in der Ukraine ertragen müssen, nachdem russische Truppen die ukrainische Strominfrastruktur gezielt beschossen haben. Inzwischen funktioniert ein Großteil des Stromnetzes wieder. Unterdessen ist Cherson wieder massiv beschossen worden von russischen Truppen. Über die aktuelle Lage berichtet Helge Rosenkranz.
In der Ukraine setzen Reparaturtrupps ihre Arbeit an der Energieinfrastruktur fort. Der Versorger Ukrenergo kann nach eigenen Angaben den Strombedarf wieder bis zu 80% decken. Wegen der hohen Auslastung des Stromnetzes, zum Beispiel in der Hauptstadt Kiew, drohten aber immer noch Ausfälle. In Kiew werden in den nächsten Tagen Schneefälle und teils Minustemperaturen erwartet. Russlands Armee hatte in den vergangenen Wochen die Infrastruktur der Ukraine mit Raketen und Marschflugkörpern ins Visier genommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ärmeren Ländern große Getreidelieferungen zugesagt. Mithilfe westlicher Industriestaaten seien etwa 150 Millionen Dollar für Getreide gesammelt worden, vor allem für Länder in Afrika und Asien. 60 Frachtschiffe würden in diesen Tagen für den Transport vorbereitet. Die Arbeit geht weiter. Wir bekräftigen, dass Hunger nie wieder als Waffe eingesetzt werden sollte. Wenn es nicht um ukrainische Lebensmittel, wenn es nicht um unsere gemeinsame Führung mit unseren Partnern ginge, wäre die soziale Stabilität in Regionen wie Nordafrika oder dem Nahen Osten nicht aufrechterhalten worden. Genau das wollte Russland. Das müssen und können wir verhindern. Beobachter werten die Initiative als Versuch, einige bisher weitgehend neutrale Länder auf die Seite der Ukraine zu ziehen und Russland international weiter zu isolieren. Deutschland will 15 Millionen Euro für die Lieferungen bereitstellen. Aus dem Süden der Ukraine wurden am Wochenende neue russische Luftangriffe gemeldet, besonders aus dem Städtedreieck Kryvyi Rih, Nikopol und Saporischschja. Und trotz des Abzugs russischer Truppen aus der südlichen Regionalhauptstadt Cherson bleibt die Lage dort anscheinend fragil. Seit Samstag hätten russische Einheiten die Stadt mehr als 50 Mal beschossen, so die regionale ukrainische Militärverwaltung. In den vergangenen Wochen seien mindestens 32 Menschen getötet worden. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Viele der noch verbliebenen Einwohner verlassen offenbar die Stadt und suchen Schutz in weniger gefährlichen Regionen. Videos zeigen lange Staus auf den Straßen heraus aus Cherson. Auch Vitali Natochi wartet, dass er mit dem Auto weiterkommt. Vorgestern ist unser Haus von Granaten getroffen worden. 4 Wohnungen sind ausgebrannt. Die Fenster sind zerschlagen. Wir können dort nicht bleiben. Es gibt keine Elektrizität, kein Wasser, keine Heizung. Also verlassen wir die Stadt und fahren zu meinem Bruder. Vitali Milajew will mit dem Zug raus aus Cherson. 3 oder 4 Tage lang gab es keinen Beschuss, nichts. Und dann begann ein ganztägiger Albtraum. Sie fingen an, uns zu terrorisieren. Sie schlugen chaotisch zu. Sie hatten keine Ziele, keine militärischen Ziele, keine Infrastruktur, einfach Wohngebiete. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste erleidet die russische Armee im Osten der Ukraine in diesen Tagen schwere Verluste. Besonders die Region Donetsk sei umkämpft. Russland habe dort viele Gefallene zu beklagen. Russland dagegen meldete einen Militärschlag gegen eine Einheit der Fremdenlegion in der Region Donetsk. Bis zu 100 ausländische Kämpfer seien getötet worden, so das russische Verteidigungsministerium. Außerdem hätten russische Kampfflieger mehrere ukrainische Munitionsdepots mit mehr als 100 westlichen HIMARS-Raketen und etwa 7000 Artilleriegranaten zerstört. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die britischen Geheimdienstler glauben, dass die Kämpfe im Osten ein Vorzeichen sind für eine mögliche neue Offensive russischer Truppen. Nach Angaben einer amerikanischen Denkfabrik machen tagelanger Regen und der nahende Winter viele militärische Operationen aber fast unmöglich. Im Moment gehe es den Kriegsparteien vor allem darum, die eigenen Stellungen zu festigen.
Über die Lage in der Ukraine berichtete Helge Rosenkranz. Wir kommen ins Inland. Im Koalitionsvertrag ist es schon lange festgehalten. Jetzt will die Regierung das Vorhaben umsetzen und die Einbürgerung erleichtern. Nach 5 Jahren statt nach 8 Jahren soll man eine Staatsbürgerschaft erhalten können. Bei sogenannten besonderen Integrationsleistungen sogar schon nach 3 Jahren. Außerdem soll es einfacher werden, mehrere Staatsbürgerschaften zu behalten. Die Union wirft der Regierung vor, die Staatsbürgerschaft, Zitat, verramschen zu wollen. Was genau die Kritikpunkte sind, hat Jörg Münchenberg sich angeschaut.
Der Vorstoß der Innenministerin zur Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts hat bei der Union scharfe Kritik ausgelöst. Die Pläne seien völlig überflüssig, meinte etwa der parlamentarische Geschäftsführer von CDU und CSU im Bundestag, Thorsten Frey. Nancy Faeser wiederum verteidigte als Ressortverantwortliche ihre Vorschläge. In einem Gastbeitrag für den morgigen Tagesspiegel schreibt die SPD-Politikerin, die Reform sei lange überfällig und eine große Chance, die gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Rückendeckung für die Innenministerin war gestern auch von Olaf Scholz gekommen. In einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft hatte der Kanzler betont, die Frauen, Männer und manchmal auch Kinder, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen seien, hätten viel zur Stärke der deutschen Wirtschaft beigetragen.
Deutschland braucht bessere Regelungen für die Einbürgerung all dieser tollen Frauen und Männer.
Der Gesetzentwurf des Innenministeriums sieht vor, dass für alle Menschen, die schon länger in Deutschland leben, leichter die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen können. Statt wie bislang erst nach 8 Jahren Aufenthalt soll die Frist auf 5 Jahre verkürzt werden. Bei besonderen Integrationsleistungen, wie etwa ehrenamtliches Engagement, reichen sogar 3 Jahre Aufenthalt. Bei Senioren, die älter sind als 67 Jahre, will Faeser die bislang verlangten Sprachnachweise streichen. In Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern sollen automatisch Deutsche werden, wenn ein Elternteil bereits seit 5 Jahren seinen rechtmäßigen Aufenthalt hierzulande hat. Bislang gilt eine Frist von 8 Jahren. Aus Oppositionssicht aber besonders umstritten ist der Vorschlag, künftig mehrere Staatsangehörigkeiten zuzulassen. Viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte, so Faeser zur Begründung, fühlten sich als Deutsche, wollten aber den Bezug zu ihrem Herkunftsland nicht komplett kappen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte dagegen in der Bild-Zeitung davor gewarnt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen. Das könne zudem die illegale Migration befördern. Auch Unionspolitiker Frei lehnt das Vorhaben ab.
Jede Staatsbürgerschaft, das ist ja nicht einfach nur ein Blatt Papier. Das hat etwas mit Identifikation und Zusammenhalt zu tun. Daran sind auch aufenthaltsrechtliche, reiserechtliche, wirtschaftliche Konsequenzen geknüpft. Es ist ganz entscheidend, dass man damit auch vorsichtig umgeht.
Unterstützung bekam die Ampel für die geplante Umsetzung eines zentralen Vorhabens aus dem Koalitionsvertrag von der Wissenschaft. Deutschlands Fachkräfteproblem werde sich durch die alternde Gesellschaft und den Wettbewerb um die klügsten Köpfe verschärfen, wenn die Politik nicht handle, meinte etwa der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, im Handelsblatt. Eine klare Perspektive auf die Staatsangehörigkeit sei daher ein wichtiger Faktor, um Deutschland auch bei ausländischen Fachkräften attraktiver zu machen. Allerdings ist die Ampel bei der geplanten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts auch auf die Zustimmung des Bundesrats angewiesen, über den die Union bereits beim Bürgergeld erhebliche Zugeständnisse hatte durchsetzen können.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Jörg Münchenberg. Kaum jemand möchte wohl zum Forever 27 Club gehören, obwohl es eine sehr illustre Runde ist. Neben Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse gehört auch Jimi Hendrix zu diesem Club. Alles bedeutende Musikerinnen und Musiker, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind, häufig als Folge einer Drogensucht. Auch Jimi Hendrix war nur 27 Jahre auf dieser Erde und hat trotzdem innerhalb dieser sehr kurzen Zeit die Rockmusik ganz grundlegend revolutioniert. Heute, vor 80 Jahren, wurde er geboren. Katharina Wilhelm schaut zurück auf sein Leben.
Schrabbeln, verzerren, provozieren. Dieser Gitarrensound ist legendär. Die US-Hymne, die Hendrix 1969 beim Woodstock Festival spielte und damit zeigte, wie kreativ er mit der E-Gitarre umgehen konnte. Die er nicht nur mit den Händen, sondern auch zum Teil mit den Zähnen bearbeitete. Der 1942 in Seattle geborene Jimi Hendrix stammte aus ärmlichen und schwierigen Familienverhältnissen. Der Wunsch, Musiker zu werden, dabei auch ein Fluchtpunkt. Nachdem er sich als begleitender Gitarrist verdingt hatte, ging er nach London. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Mitch Mitchell und dem Bassisten Noel Redding gründete er die Band The Jimi Hendrix Experience. Die erste Single, Hey Joe, gleich ein Hit. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Viele bezeichnen Hendrix auch heute noch als den Gitarrengott, auch weil sein Spiel wegweisend für viele andere Gitarristen sein sollte. Er selbst fand den Titel zu schwer, sagte er in seinem letzten Interview.
King Guitar, no, that's a bit heavy.
Er möge es überhaupt nicht, in eine Ecke gestellt zu werden, denn er wolle auch nicht nur der Gitarrenspieler sein oder der Songschreiber.
I just hate to be in one corner. I'd hate to be put as only a guitar player or either only as a songwriter.
Jimi Hendrix' Karriere dauerte eigentlich nur wenige Jahre, von 1966 bis 1970. In dieser Zeit schaffte er es, viele einprägsame Welthits zu veröffentlichen, wie Purple Haze, The Wind Cries Mary oder die Coverversion von Bob Dylans All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Der Aufstieg zum Weltstar brachte viele negative Seiten mit sich, zum Beispiel Alkohol- und Drogenmissbrauch. 1970 starb Hendrix mit nur 27 Jahren in London. Als Todesursache wurde Ersticken festgestellt, vermutlich, weil er zuvor zu viel Wein und Medikamente zu sich genommen hatte. Die Faszination an seiner Person ist seither nie verschwunden. Auch deswegen reißen sich Fans immer wieder um neue Aufnahmen von ihm. In diesem November erschien ein vollständiger Mitschnitt eines legendären Konzerts im Forum in Inglewood, einem Stadtteil von Los Angeles. Das Konzert am 26. April 1969 war eigentlich geprägt von großen Spannungen zwischen den Zuschauern und auch der Polizei, die sich vor der Bühne von Hendrix positioniert hatte. Beobachter sagen, Hendrix und seine Musik hätten es damals geschafft, die Lage nicht eskalieren zu lassen. Zu hören ist auf den Aufnahmen unter anderem eine Version von Foxy Lady.
Das war ein Bericht von Katharina Wilhelm. Willkommen zum Sport. Bei der WM in Katar hat die deutsche Fußballnationalmannschaft mit einem 1:1 einen Achtungserfolg gegen Spanien erkämpft. Holger Dahl.
Deutschland holt den ersten Punkt bei dieser Weltmeisterschaft und der ist mehr als verdient, denn die deutsche Mannschaft war in der zweiten Halbzeit gegen Spanien deutlich überlegen, in der ersten etwas schlechter. Trotzdem schoss Spanien das erste Tor in der 62. Spielminute. Alvaro Morata, Deutschland aber mit Moral und mit einer Traumgeschichte. Niklas Füllkrug eingewechselt und dann in der 83. Spielminute mit seinem ersten WM-Tor. Deutschland in der Gruppe mit einem Punkt zwar letzter, aber noch mit allen Möglichkeiten auf das Erreichen des Achtelfinals.
Die belgische Mannschaft hat gegen Marokko verloren und danach ist es in Brüssel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Jakob Mayer.
Brüssels Bürgermeister Philipp Kloos hat die Übergriffe vom Nachmittag auf das Schärfste verurteilt und er hat Fußballfans abgeraten, in die Innenstadt zu kommen. Die Polizei tue alles, so Kloos, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Er habe die Polizei angewiesen, die Unruhestifter festzunehmen. Mehrere Metrostationen und Straßen wurden vorübergehend gesperrt. Bus- und Straßenbahnlinien wurden unterbrochen. Am Nachmittag hatten rund 150 Jugendliche nach dem WM-Spiel Belgien gegen Marokko in Katar in der Brüsseler Innenstadt randaliert. Sie steckten Mülleimer in Brand, beschädigten Autos und warfen Steine auf Polizisten. Die setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Bevölkerung wurde vorübergehend aufgerufen, die Gegend um den Südbahnhof zu meiden. Inzwischen sind die Straßen wieder freigegeben.
Und mehr ausführliche Analysen zu den heutigen WM-Spielen gibt es in WM aktuell in wenigen Minuten direkt im Anschluss an diese Sendung. Willkommen zur Presseschau. Jan Altmann aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich einen Überblick verschafft, was die Zeitungen von morgen kommentieren. Volker Barnick trägt die Presseschau vor.
Ein Thema in den Zeitungen von morgen sind die Proteste in China gegen die strikte Null-Covid-Politik von Präsident Xi Jinping. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus: Die Geschwindigkeit, mit der sich die Protestwelle verbreitet hat, dürfte die Führung in Angst und Schrecken versetzen. Seit der Demokratiebewegung von 1989 ist auf Chinas Straßen wohl nicht mehr so offen zum Sturz des Führers aufgerufen worden. Dennoch wäre es verfrüht und wohl auch verfehlt zu glauben, dass die immer noch vereinzelten Aktionen eine ernsthafte Gefahr für das kommunistische Regime darstellen könnten. Nach Einschätzung der Leipziger Volkszeitung zeigen die Proteste ganz offen, wie viel Frust sich in den letzten Monaten aufgestaut hat. Denn der Unmut kommt nicht von ungefähr, sondern hat sich infolge von unzähligen Tragödien angebahnt, die allesamt durch die drakonischen Lockdowns provoziert wurden. Die Neue Osnabrücker Zeitung betont: Natürlich ist es eine verlockende Vorstellung, dass die Chinesen das autoritäre Regime nun stürzen und mithilfe freier Wahlen eine menschenfreundliche Regierung ins Amt bringen könnten. Allein von einer Revolte ist das Land weit entfernt. Xi Jinping steht nun von einer folgenschweren Entscheidung, heißt es in der Tageszeitung. Entweder folgt er der Stimme seines Volkes und lockert nicht nur die Lockdowns, sondern auch seine zunehmend repressive Politik. Oder aber er tut, was er die letzten Jahre perfektioniert hat: sämtliche Protestierende mit der brutalen Hand des Staates mundtot machen. Auch die Süddeutsche Zeitung gibt zu bedenken, die Kommunistische Partei sei ein übermächtiger Gegner. Sicher ist, sie wird sich erneut diejenigen schnappen, die sie als Rädelsführer identifiziert, die Mutigen, die das Wort führen. Vielleicht wird die Bewegung, die noch gar keine ist, sich dann bald verlaufen. Eines aber werden sie nicht rückgängig machen, dass die Welt für einen Augenblick zusieht, wie sehr es brodelt im Reich der KP. Das Darmstädter Echo kommentiert die Debatte über eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Das Nein der Union fußt auf der Überzeugung, Deutschland habe nichts zu verschenken. Doch darum geht es überhaupt nicht. Soll dieses Land ein Hort des Wohlstands bleiben, ist es auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen. Bis 2035 werden ansonsten 7 Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Eine furchterregende Prognose. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Koblenz meint, alles schon gehabt, was da jetzt wieder diskutiert wird. Loyalität zum Land, Beherrschung der Sprache, Achtung der Grundwerte. Nur die Umstände haben sich geändert. Es gibt noch weniger Facharbeiter. Arbeitsmigration kann die Verluste nicht auffangen.
Soweit die Presseschau von Jan Altmann, präsentiert von Volker Barnik. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören und gebe direkt weiter an die Kollegen vom Sport.